herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Wer mich verfolgt, der weiß, dass ich eine kleine Omi zu Hause sitzen habe. Meine Hündin Emma wird dieses Jahr 14 Jahre alt. Und damit einhergehend macht man sich schon auch mal Gedanken, wie wird das wohl mal sein, wenn man sich in 130 Jahren von diesem kleinen süßen Tier vielleicht verabschieden muss. Und auch wenn man solche Gedanken gerne mal zur Seite schiebt, irgendwie kann es auch ganz heilsam sein, sich vielleicht ein bisschen strukturierter auf solche Abschiede und Trauerphasen vorzubereiten. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und ich bin nicht alleine, ich bin im Gespräch mit der tollen Kira und wir sprechen genau über dieses Thema. Kira Haferkamp ist nicht nur Dogwalkerin aus München von der ganz tollen Spaziergang, sondern sie baut auch gerade ihre Tiertrauerplattform Ciao Bello auf, bei der ihr unbedingt mal vorbeischauen müsst. Kira und ich sprechen darüber, ob man sich auf das Trauern vorbereiten kann und warum der Verlust eines geliebten Haustieres so wahnsinnig tiefe Emotionen hervorrufen kann. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Gespräch. Hi Kira, so schön, dass du hier bist und dass wir uns treffen und heute sprechen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen ja heute über ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Trauerbegleitung. Wir kennen uns ja aber aus einem anderen Kontext, nämlich deinem, ich habe es vorhin aktuellen Hauptjob genannt, nämlich deiner Gassi-Geh-Tätigkeit. Du hattest zuerst vor einigen Jahren in München eine Hundetagesstätte und bist mittlerweile als Dogwalkerin unterwegs, also nicht mehr so innenstädtisch, sondern fährst dorthin, wo du gerne spazieren gehen möchtest. Und das ist so ein bisschen der, naja, erweiterte Rahmen, worüber wir uns kennengelernt haben, weil man natürlich auch die guten Kontakte mal unter sich weitergibt in München und Umgebung. Und jetzt sprechen wir aber gar nicht übers Gassigehen, sondern wir sprechen über das Thema Trauerbegleitung. Wie bist du denn auf dieses Thema aufmerksam geworden? Und vielleicht muss ich es noch dazu sagen, aber es sollte selbstverständlich sein, Trauerbegleitung in Bezug auf Tiere. Genau.
Also tatsächlich war das wie so vieles im Leben ein ziemlicher Prozess. So mein Interesse an allem, was so mit Sterben, Tod und Trauer zu tun hat, ist durch den Tod meines Vaters erwacht, 2018. Und ich war dann relativ schnell in dieser Bubble. Man sollte nicht meinen, dass es da eine Bubble gibt, aber es gibt eine Bubble. Und war einfach total angetan von dieser neuartigen, für mich neuartigen Sicht auf die Dinge, nämlich Trauer eben nicht als was zu sehen, was zu verteufeln ist, sondern als eine ganz natürliche Reaktion, mit der wir lernen, umgehen zu können. Und dann war es so, dass ich mich näher mit dem Thema beschäftigen wollte und ich habe eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin angefangen, von der ich wusste, dass es dort auch um Tiertrauer gehen wird. Und man sollte meinen, dass ich die Brücke in meinem Kopf da relativ schnell geschlagen habe, dass das ja dann eben auch was wäre, was für mich einfach aufgrund meines beruflichen Ursprungs sozusagen in Frage kommt. Aber ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also ich fand einfach Trauerbegleitung als solches so unglaublich spannend. Und dann im Laufe der Ausbildung war es dann aber eben so, dass es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ich gemerkt habe, dass das absolut Sinn macht, dass ich in Richtung Tiertrauerbegleitung gehe. Mhm.
Genau. Wie kommt es denn, dass man um sein Tier so stark trauern kann, dass man da vielleicht sogar eine Trauerbegleitung in Anspruch nehmen möchte?
Also das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass die Verbindung zwischen einem Menschen und seinem Tier eine ganz besondere ist und oftmals viel, viel tiefer geht, als das Umfeld das wahrnimmt. Für viele, vermutlich für die meisten von uns, sind Tiere Familienmitglieder. Ja. Und letztlich, und das brauche ich dir nicht zu erzählen, strukturiert der Hund oder strukturieren die Bedürfnisse des Hundes ja auch ein Stück weit den eigenen Alltag. Also man hat einfach feste Rituale, man hat feste Routinen und wenn das alles entfällt, weil das Tier, in unserem Fall der Hund, dann plötzlich nicht mehr da ist, dann reißt das eine riesengroße Lücke in unseren Alltag. Und was, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass da so eine bedingungslose Liebe ist auf beiden Seiten. Mhm. Also wie so eine Art Liebe in Reinform, also was man zwischen menschlichen Beziehungen ja manchmal auch so ein bisschen vermisst, ist bei so einer Hund-Mensch-Beziehung ja, wenn es gut läuft, wirklich ein Leben lang gegeben, ne? Dass da diese Bedingungslosigkeit ist, bedingungslose Liebe, bedingungslose Loyalität. Und das macht was mit uns. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir so stark trauern, weil da auch so Schuldgefühle mit reinspielen, wenn der Hund dann eingeschläfert wurde. Und Schuldgefühle verkomplizieren eine Trauer natürlich immer. Ne? Aber wenn man weiß, auf mir lastet keine Schuld, ich habe nichts falsch gemacht, trauert es sich oftmals leichter, als wenn man sich die ganze Zeit fragt, ob man zu lange gewartet hat, ob man vielleicht zu früh dran war. Und diese immense Verantwortung, die wir über das Leben unseres Hundes haben.
Ja.
Ne? Also wir sind deren Leben lang damit beschäftigt, sie am Leben zu halten, gesund zu halten, auszulasten, ihnen all das zu geben, was sie brauchen, um gesund und glücklich zu sein. Ja. Und dann sind wir aber auch diejenigen, die, wenn der Hund nicht eines natürlichen Todes stirbt, was ja sehr, sehr selten vorkommt, aber eben diejenigen, die dann die Entscheidung treffen, wann und also erstmal das und dann eben auch wann und wo und in welchem Rahmen er stirbt. Und das ist eine Wahnsinnsverantwortung, die auch in der Trauer viel mit einem macht.
Ja, und ich glaube, man fragt sich auch, wenn man den Hund vielleicht in eine Situation gebracht hat, die dann kritisch wurde. Also es kann ja auch einmal passieren, dass man entscheiden muss, lasse ich diesen Eingriff noch vornehmen? Setze ich dem Hund das Risiko einer Vollnarkose aus? Und wir haben ja da, also wir haben ja beide zwei Omis zu Hause, vielleicht müssen wir das kurz einmal für alle sagen. Und bei dir war es vor kurzem so, bei mir war es letztes Jahr mehrfach so, dass ich die Entscheidung getroffen habe, die Emma unter Vollnarkose operieren zu lassen. Und ich habe da schon sehr bewusst darüber nachgedacht und da auch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung getroffen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen natürlich, wie bitter es wäre, wenn der Hund dabei verstirbt, was man ja nicht zu 100% ausschließen kann. Je nachdem, ob vielleicht halt Komplikationen auftreten oder irgendwas noch gefunden wird, was nicht geplant war oder wie auch immer. Und dann man sich denkt, naja toll, jetzt habe ich das ausgelöst, dabei hätte er vielleicht jetzt noch ein richtig schönes halbes Jahr oder Jahr haben können. Oder ich fieber oft so auf den Sommer hin, weil die Emma sich so gerne in die Sonne legt. Und dann bin ich oft so, also ich will, dass sie auf jeden Fall den Sommer irgendwie hat. So. Oder halt so Dinge, so na typisch Dinge, die man irgendwie, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man da selber einfach irgendwie in so einem Gedankenkarussell dann auch drin steckt. Aber ja, es ist, wie du sagst, wir haben ja eine immense Verantwortung, weil wir jegliche Entscheidungen für unsere Hunde treffen und irgendwie dann auch hinter diesen Entscheidungen stehen müssen auf eine Art.
Ja, das ist ja auch eine ganz besondere Situation, weil wenn wir erwachsen werden, erwachsen sind, kommen wir ja eigentlich nicht mehr in Situationen, in denen wir über Leben und Tod entscheiden. Ja. Also das passiert uns vielleicht, wenn wir ein Kind haben und da gewisse Entscheidungen treffen müssen. Aber so als klassischer Erwachsener, bei dem dann vielleicht irgendwann die Eltern sterben, ist man ja selten in der Situation, dass man eine so aussagekräftige und grundlegende Entscheidung zu treffen hat. Und bei Haustieren ist das ja der Regelfall, dass sie eingeschläfert werden. Also, dass da ein Mensch dahinter steht, der diese Entscheidung für ein anderes Lebewesen treffen muss.
Ja.
Und das wird, glaube ich, auch gesellschaftlich so ein bisschen unterschätzt.
Mhm.
Weshalb ja auch die Trauer um ein Tier so oft nicht ernst genommen wird.
Ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, ist schon einige Gründe aufgeführt, warum die Trauer um unsere Tiere so wahnsinnig stark und groß sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch mit reinspielt, dass vielleicht Außenstehenden gar nicht unbedingt bewusst ist, wie eng man wirklich mit den Tieren zusammenlebt. Weil, also entweder Menschen, die selbst nicht mit Tieren zusammengelebt haben oder vielleicht auch einfach auf eine andere Art und Weise mit Tieren zusammenlebten. Manche Menschen machen ja auch einen wahnsinnig großen Unterschied im Umgang mit verschiedenen Tieren. Also das ist ja manchmal wirklich ganz erstaunlich. Und das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass manchmal diese Enge und diese tiefe Verbindung nach außen gar nicht so bewusst da ist irgendwie. Mhm.
Definitiv. Ganz, ganz sicher. Also man spricht in meinem Business von aberkannter Trauer, also ja. Disenfranchised Grief ist da der Fachbegriff, der letztlich einfach nur besagt, dass diese Trauer um ein Tier von der Außenwelt oftmals so ein bisschen belächelt wird, nicht ernst genommen. Und es liegt natürlich daran, dass diese Verbindung ja auch nicht so stark sichtbar ist, ne? Also wie jetzt beispielsweise bei einer Partnerschaft zwischen zwei Menschen, wo einem ja definitiv zugestanden wird zu trauern, wenn einer von beiden verstirbt. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, weshalb es mir so ein Anliegen ist, Tiertrauer so ein bisschen sichtbarer zu machen, weil Tiertrauer echte Trauer ist. Mhm. Also da greifen dieselben Mechanismen, wie wenn ich um einen Menschen trauere. Und ich finde es fatal, dass dieses nicht ernst genommen werden ja eben auch dazu führen kann, gerade bei älteren Menschen, dass sie sich total isolieren, ja. Weil sie plötzlich niemanden mehr haben, da ganz wenig Empathie ist und da dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Schamthema mit reinspielt, von dem wir anfangs sprachen, so dieses, möchte ich überhaupt nach außen tragen, wie schlecht es mir geht, obwohl ja nur mein Tier gestorben ist. Und ich glaube, dass diese Sichtbarkeit für das Thema ja letztlich das ist, was zu Empathie und dadurch auch zu Unterstützung führt. Ja. Also weil wenn dieses Leid, wenn dieser Schmerz nicht sichtbar ist, einfach entweder weil man sich schämt oder weil man sich aufgrund der Reaktionen, die man von seinem Umfeld bekommt, nicht traut, es nach außen zu tragen, dann kann ja nichts passieren. Also dann kann ja niemand auf einen zukommen und einem Hilfe oder Unterstützung anbieten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben und eben auch darauf hinzuweisen, dass Tiertrauer richtig, richtig doll schmerzhaft sein kann.
Ja, ja. Und nur weil es mir jetzt gerade einfällt, es passt so leicht thematisch. Ich habe mir da auch oft Gedanken darüber gemacht, weil ich komme ja aus ganz normal in Anführungszeichen, ich komme aus Konzernstrukturen und einer normalen Angestelltentätigkeit, das wollte ich sagen. Und ich hatte halt immer wahnsinnig rücksichtsvolle Vorgesetzte, die das akzeptiert haben, wenn ich gesagt habe, die Emma ist krank, ich muss heim. Ich bin heute im Homeoffice, weil. Ich habe auch einmal, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, eine wahnsinnig wichtige Präsentation vor unseren Auslandsvertretern am selben Tag, im Grunde eine Stunde vor Präsentation abgesagt, weil die Emma rohes Hackfleisch neben der Straße gegessen hat und ich mich halt schon sehr gewundert habe, warum unterm Busch in München rohes Hackfleisch liegt und dann halt der Weg nicht ins Büro war, sondern in die Tierarztpraxis. Und solche Dinge. Und das war bei mir immer völlig in Ordnung. Das wurde mir erlaubt und gestattet. Und ich habe aber auch andere Erfahrungen schon gemacht. Ich hatte mal zwischenzeitlich einen Werkstudentenjob und da war eine Kollegin dabei, die einfach eine taffe Zeit hatte. Ja, gestruggelt ein bisschen mit ihrer Vorgesetzten und allgemein sich ein bisschen profilieren musste und so ein bisschen das von allen Seiten abbekommen hatte. Und die musste ihren ganz, ganz jungen Kater operieren lassen, weil der irgendwas Falsches gegessen hat und es zu einem so Darmverschluss kam. Und kam dann am nächsten Tag in die Arbeit und ich habe noch zu ihr gesagt, warum bist du hier? Na, wie geht's dem Kleinen? Warum bist du hier? Ja, und sie hat sich einfach nicht getraut, zu Hause zu bleiben. sie hat sich einfach nicht getraut, zu Hause zu bleiben, weil, ja, wie du sagst, es war schambehaftet. Sie wusste auch nicht, ob ihr das jetzt gestattet wird, obwohl es auch damals schon durchaus Möglichkeiten für Homeoffice und Co. gab. Und sie hat sich das einfach nicht erlaubt. Und also ich will jetzt nicht hier den vollen Downer direkt zu Beginn unseres Gesprächs bringen, aber sie kam nach Hause und er war halt verstorben. Und das ist natürlich schon ganz, ganz heftig, weil du dann natürlich auf der einen Seite diese Trauer hast, aber ja auch diese Situation, wo du dir irgendwann wieder verzeihen musst, dass du den alleine gelassen hast und diese Schuld irgendwie wieder zur Seite schieben musst, weil du, glaube ich, sonst echt auch dich, also da irgendwann aus dieser Spirale vielleicht gar nicht mehr rauskommst. Ja, das ist schon Wahnsinn, was das so mit sich bringt. Vor allem, wenn eben das Umfeld halt anders funktioniert und und so dieses typische Angestelltenverhältnis und Job. Und da ist natürlich oft wenig Verständnis dafür da, dass gesagt wird, was du sagst, jetzt eine Präsentation ab, wegen deinem Haustier. So, ja, das ist schon Wahnsinn, was da mit dranhängt.
Und das ist definitiv als Angestellter oder Angestellte nochmal ein ganz anderer Struggle, ja, den man da hat, als wenn man selbstständig ist und sich selbst da so ein bisschen verwaltet. Also ich komme ja eben auch aus einem völlig anderen Background. Ich habe ja auch in Konzernen gearbeitet und in Agenturen. Und ohne da jetzt irgendjemand diskreditieren zu wollen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich da auf keinerlei Verständnis gestoßen wäre, wenn ich aufgrund meiner Hündin irgendwas abgesagt hätte, was mit der Arbeit zu tun hat. Also weder ein ich komme nicht zur Firmenfeier, weil meinem Hund geht es nicht gut, noch ein ich halte die Präsentation nicht, weil meinem Hund geht es nicht gut. Das wäre absolut nicht geduldet worden.
Ja, das darf irgendwie nicht existieren, gell? Das ist schon ganz spannend. Obwohl man ja wirklich gleichermaßen fürsorgepflichtig ist wie bei Kindern ja auch.
Das wollte ich gerade sagen. Das sind genauso unsere Schutzbefohlenen wie unsere Kinder. Mhm. Also wir sind in der Verantwortung, dass es ihnen gut geht und dass sie gesund sind und bleiben. Und da steht für mich persönlich alles andere an zweiter Stelle.
Ja, ja. Du hast vorhin noch gesagt, dass es ja manchmal von außen gar nicht unbedingt sichtbar ist, wie nah eine Verbindung zum Tier sein kann oder das vielleicht auch nicht unbedingt jemand nachvollziehen kann, der das noch nicht erlebt hat selbst oder Menschen da einfach auch unterschiedlich ticken. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, ich persönlich schmunzel darüber, aber das ist in dem Kontext vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Aber ich habe letztes Jahr zu Emmas Geburtstag einen sehr persönlichen Instagram-Post geschrieben. Und habe da so ein bisschen im Vorfeld drüber nachgedacht und habe das so ein bisschen alles irgendwie sacken lassen und dann diesen Post geschrieben und abgeschickt und so nach mir die Sinnflut war irgendwie fein damit, was ich da reingeschrieben habe. Und ich weiß natürlich mittlerweile schon, okay, das lesen ein paar Leute, das fällt irgendwie durchaus auf, aber so richtig bewusst mache ich mir das nicht. Ich meine, ja, ist ja jetzt auch keine Wahnsinnsreichweite, es ist alles in einem ganz überschaubaren Rahmen. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass mein Vater das liest. Und obwohl ich weiß, dass er mir folgt auf Instagram. Und ich habe da halt unter anderem reingeschrieben, dass, also die Emma ist 13 letztes Jahr geworden, die wird jetzt 14. Und ich habe halt reingeschrieben, so ein bisschen, was wir so gemeinsam erlebt haben, dass wir durch verschiedene Jobs gegangen sind. Damit meine ich natürlich in erster Linie meine Jobs, aber es fühlt sich halt so an, als ob man das irgendwie gemeinsam gemacht hat, in verschiedenen Wohnungen gelebt haben, verschiedene Beziehungen geführt haben, uns getrennt haben, wieder zusammengekommen sind und so weiter und so fort. Und das ja alles irgendwie gemeinsam auch gemacht haben. Und habe halt noch dazu geschrieben, dass ich manchmal gar nicht weiß, wer ich ohne sie bin. Und das natürlich auch so ein bisschen in Hinblick darauf, dass ich mir natürlich auch Gedanken mache, wie wird mein eigener Trauerprozess sein, wenn ich mich irgendwann mal verabschieden muss. Und dann kam er so ein paar Tage oder Wochen später, weil er bei mir zu Besuch war. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir saßen auf dem Balkon und er hat so einen Gesichtsausdruck gehabt, wo ich mir das so ganz selten, deswegen habe ich darüber geschmunzelt, aber es war so, jetzt müssen wir über was Ernsthaftes und über was mit Gefühlen sprechen. So, ja? Bei mir in der Familie nicht immer so an der Tagesordnung. Und dann hat er diesen Gesichtsausdruck gehabt und gesagt, ich habe da was gelesen von dir. Und so, und ich wusste sofort, oh Gott, was kommt jetzt, ja? Und dann hat er gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass ihn das schockiert hat zu lesen. Und ich glaube, es hat ihn schockiert in Bezug auf, dass er sich da Sorgen um mich macht, dass ich so denke und fühle und wie es wohl sein wird, wenn die Emma irgendwann nicht mehr ist. Aber ich fand diesen Begriff schon auch bezeichnend. Also das habe ich mir schon gemerkt, das fand ich schon ganz spannend. A, dass er überhaupt darüber gestolpert ist, dass ich das so geschrieben habe, weil er kennt ja meine Beziehung zu Emma so. Und auf der anderen Seite aber schon auch dieses, da war ich schockiert darüber. Und das, ja, das, also ja, fand ich eine ganz spannende Formulierung, aber es hat mir halt auch gezeigt, ja, so klar scheint es nicht von außen zu sein, wie eng man so gemeinsam das Leben bestreitet. Und ich habe es dann so ein bisschen versucht, ihm zu erklären, aber naja, wie gesagt, wir sprechen nicht so ausladend über unsere Gefühle in der Familie. Deswegen ist das Gespräch jetzt nicht irgendwie super, super tief und lange geworden. Aber er ist da auf jeden Fall drüber gestolpert. Also das ist sicherlich was, was man unter Hundehaltenden vielleicht eher näher versteht und nachvollziehen kann, als vielleicht auch Familienmitglieder.
Ja, ja, und ich glaube, dass, also Beispiel aus meinem Privatleben, meine beste Freundin ist komplett tierfrei aufgewachsen, die kann mit Haustieren jetzt auch nicht wirklich viel anfangen, also es ist nicht so, dass sie ein Problem hätte mit Hund, Katze, Maus, aber hat so gar keinen Bezug zu Tieren. Und ich bin das genaue Gegenteil, ich bin von klein auf mit allen möglichen Tieren aufgewachsen und kann mir ein Leben ohne Tiere absolut nicht vorstellen. Und obwohl sie nicht nachvollziehen kann, was ich für eine Bindung zu meinen Hunden habe, ist sie trotzdem extrem empathisch und fühlt mit, wenn es mir wegen May, also meiner älteren Hündin, nicht gut geht. Mhm. Wenn ich gerade eine Phase habe, in der ich extrem besorgt bin, ja. Oder wie Anfang des Jahres, wo wir auch viel in der Tierklinik waren und wo teilweise wirklich im Raum stand, dass es was Schlimmes sein könnte. Ja. Und da merke ich dann schon, dass Personen, die jetzt einfach nicht so den Bezug haben zu Hunden, einfach durch die Nähe, die man zueinander hat und die emotionale Nähe, dann schon auch empathisch sein können. Wohingegen ich eben glaube, dass Menschen, die jetzt nicht so den Bezug zu Tieren haben, die einem nicht sonderlich nahestehen, das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können, vermutlich sogar total lächerlich finden, wie sehr man mitleidet und wie sehr man besorgt ist und was man eben alles tun würde für seinen
Hund. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass mein Vater das gelesen hat letzten Sommer, dass es wichtig auch war für ihn als Info so ein Stück weit. Ich glaube, dass es gut war oder allgemein gut ist, da auch durchaus mal was zu erzählen oder zu teilen, auch im engen sozialen Umfeld. Du wirst es bei deiner besten Freundin natürlich eh machen, da ist man ja im Austausch und unterhält sich und ist füreinander da. Aber ich habe es mir auch im familiären Kontext genannt. Klar, wenn es jemand gar nicht nachvollziehen kann und man gibt auch keine, teilt da auch keine Emotionen, ist es natürlich auch vielleicht noch schwieriger, das dann im Fall der Fälle nachvollziehen zu können. Und ich habe es also es ist genau wie du sagst, also nur weil es jemand nicht nachvollziehen kann, heißt das ja nicht, dass er nicht empathisch sein kann, wenn etwas ist. Ich hatte das auch, als es der Emma jetzt im Dezember sehr, sehr schlecht ging, er wird es mir verzeihen, bei meinem Vater als Beispiel und er hat halt ganz engagiert die ganze Zeit angerufen, wie es ihr geht und ob es News gibt. Und ich habe ein paar Tage später ihm erzählt, dass, als sie schon lange wieder zu Hause war und Entwarnung war, und habe ich gesagt, boah, aber ich merke jetzt, dass jetzt Ängste hochkommen. Ich bin den ganzen Tag nervös und ängstlich und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das überhaupt nicht verarbeitet. Und dann sagt er noch zu mir, ja, aber wie solltest du es denn? Es ist doch jetzt erst ein paar Tage her und es war doch so heftig. Und da dachte ich mir auch, ach ja, Wahnsinn, krass. Ja, also auch wenn er vielleicht initial da das so nicht kennt, kann er das natürlich dann durchaus mitfühlen und für mich da sein oder für jemanden da sein. Ja. Aber es ist trotzdem sicherlich ein Feld, das so in sich spannend ist, weil die Menschen, glaube ich, so wahnsinnig unterschiedlich sozialisiert und geprägt sind, so unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben mit Tieren gemacht haben, dass es da wahrscheinlich super unterschiedliche Ausprägungen gibt und es halt nicht so anerkannt ist, wie jetzt vielleicht, wenn der Partner verstirbt oder ein Mensch, den alle kannten.
Ja. Ja, das ist eben diese Kombination aus, ist man Tiermensch oder ist man kein Tiermensch? Und diese generellen Berührungsangst, was das Thema Sterben, Tod, Trauer was betrifft. Ne? Also ich meine, das ist ja in westlichen Gesellschaft was einfach auch nicht so wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja. Das wurde ja auch beruflich alles so ein bisschen ausgelagert, sodass man möglichst wenig mitbekommt, das Sterben findet. Zumindest bei uns Menschen meistens hinter verschlossener Tür in irgendeinem Krankenhaus statt oder in einem Pflegeheim, in einem Hospiz. Dann kommt der Bestatter, da sieht man auch nichts. Der Verstorbene kommt sofort in den Sarg. Das heißt, wir haben ja auch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema. Das war vor 200 Jahren ja auch noch anders. Ja. Und ich glaube, die Kombination aus diesem vielleicht keinen Bezug zu Tieren haben und dann aber generell eben auch jetzt nicht unbedingt in diesen Themenkomplex des Sterbens eindringen zu wollen, macht es halt doppelt schwierig.
Ja, na, es ist halt auch einfach ein schweres Thema. Das kann man jetzt ja echt nicht anders sagen. Es ist irgendwie ein schweres Thema. Und so sehr ich mich beispielsweise auch auf unsere Podcast-Aufnahme gefreut habe, so sehr hatte ich auch mulmiges Bauchgefühl, weil ich wusste, okay, wir werden jetzt über dieses Thema sprechen und es schon ja auch super emotional sein kann oder super emotional ist. Ja, gar keine Frage. Es ist halt, es hat, bringt eine gewisse Tiefe mit.
Total. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung mit Endlichkeit, also sowohl mit der eigenen als auch mit der Endlichkeit anderer Personen oder Wesen, die wir lieben, auch richtig viel Kraft kostet. Ja. Es kostet Kraft, dahin zu sehen in Situationen, die wir als noch nicht akut wahrnehmen. Ja. Und gleichzeitig ist die Erfahrung, die ich mache, und das ist natürlich eine ganz individuelle Erfahrung und das trifft mit Sicherheit nicht auf jeden zu, aber ich habe echt das Gefühl, dass hier diese Auseinandersetzung mit ja auch Mays älter werden und Mays sicherlich keine 5 Jahre mehr an meiner Seite sein, mir Halt gibt, weil wie soll ich sagen, also Trauer fängt ja viel früher an als vor dem Tod des Hundes. Du fängst ja schon an zu trauern, wenn der Hund gewisse Fähigkeiten verliert, weil er alt wird, weil der Alltag sich plötzlich ändert und gewisse Dinge nicht mehr möglich sind und sich ja vielleicht auch der Charakter des Hundes verändert. Das heißt, da findet ja schon ganz viel Vortrauer statt auf eine Art und Weise. Und ich persönlich fühle mich da auch so ein bisschen ohnmächtig, so was den Lauf der Zeit angeht. Das ist was, was ich nicht aufhalten kann. Ich habe grundsätzlich, glaube ich, ganz gerne die Kontrolle. Und diese Beschäftigung mit dem Thema, dass ich auch wirklich überlege, wie möchte ich denn, dass sie geht, wenn sie gehen muss? Soll sie bei mir zu Hause eingeschläfert werden? Wer will sich vorher noch von ihr verabschieden? Wer soll dabei sein, wenn der Arzt zu uns kommt und die Euthanasie durchführt? Was brauche ich danach? Was täte mir gut? Möchte ich dann halt einfach 3 Monate wegfahren und von diesem Erdball verschwinden? Mir gibt es eine Form von Halt in dieser Ohnmacht, also das Gefühl, ich bin besser vorbereitet. Auch wenn es natürlich Kraft kostet, sich solche Gedanken zu machen. Und vielleicht bin ich da auch sehr nerdig unterwegs, weil ich mich eben viel mit dem Thema beschäftige. Aber mich schreckt das nicht, im Gegenteil. Also in meinem Fall würde ich echt fast sagen, dass diese Beschäftigung mit der Thematik mir so ein bisschen den Schrecken nimmt vor dem, was kommt. Obwohl ich weiß, dass es fürchterlich werden wird. Und obwohl ich weiß, dass ich unglaublich leiden werde und dass es mir richtig, richtig schlecht gehen wird. Also das eine, finde ich, führt ja nicht dazu, dass das andere dadurch aufgehoben wird.
Leider nicht wahrscheinlich,
Es wäre so schön, wenn man die Arbeit quasi schon vorher in Dosen leisten könnte. Aber ich fühle mich einfach gewappneter. Und für mich fühlt sich das gut an. Verstehen. Und deswegen liegt mir auch so viel an Beratung, Vorsorge, Aufklärung, daran, Menschen zu ermutigen, zu Lebzeiten des Tieres Erinnerungsstücke zu sammeln und Fotos machen zu lassen und Nasenabdrücke und Fotoabdrücke und sich tätowieren zu lassen. Also ich meine, bin bestes Beispiel. Ich habe die May mehrfach verewigt, auch schon vor ganz, ganz langer Zeit, weil ich persönlich irgendwie finde, dass es schöner ist, ein Erinnerungsstück in Händen zu halten, das geschaffen wurde, als das Tier noch gelebt hat. Also es gibt ja so eine ganze Industrie, die beispielsweise aus der Asche von kremierten Haustieren dann auch Schmuckstücke herstellt. Oder der Klassiker sind ja auch so diese Pfotenabdrücke, die vom Tierbestatter genommen werden, die man dann zugeschickt bekommt, zusammen mit der Asche in der Urne. Und ich kann total verstehen, dass das tröstlich sein kann. Aber wenn ich die Wahl hätte, sowas selbst anzufertigen oder anfertigen zu lassen, wenn mein Hund irgendwie noch lebendig neben mir steht und wir gemeinsam Spaß haben an dieser Aktion, wäre das immer meine Präferenz.
Ich meine, das ist doch vielleicht schon ein erster wahnsinnig schöner Impuls und eine erste wahnsinnig schöne Idee, die du da mit auf den Weg gibst, weil das klingt ja so, es klingt so selbstverständlich, der Gedanke, aber tatsächlich habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine ständig sammelnden Erinnerungsstücke an die Emma habe, aber jetzt nicht so bewusst, wie du es gerade formulierst. Das finde ich einen total schönen Gedanken. Ja. Ich hatte mir im Vorfeld zu unserer Podcast-Folge ein paar Gedanken gemacht, über was wir sprechen könnten und sprechen wollen. Und ich habe mir natürlich auch diese Frage vorgenommen, weil ich da ja selber auch so ein bisschen gerne mir dachte, ach, vielleicht kann ich da doch so ein bisschen cheaten in Bezug auf meine eigene Trauervorbereitung. Du hast es jetzt eh schon in Teilen angesprochen, aber ich wollte tatsächlich fragen, kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, dass das eigene Tier geht und darauf vorbereiten, mit der eigenen Trauer umzugehen? Und es ist ja nochmal, also es ist ja eine Sache, wenn man das große Privileg hat, einen Hund beim Altern begleiten zu dürfen. Ich kann das wahnsinnig nachvollziehen, dass du sagst, es ist so ein Trauern in Stücken, weil man ja schon im Vorfeld teilweise über Dinge trauert. Das empfinde ich auch zu 100% so. Es gibt ja aber auch die Situationen, wo Hunde ja wirklich aus dem Leben gerissen werden durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch irgendwelche anderen Dinge, die passieren. Kann man sich irgendwie vorbereiten auf das eine oder das andere? Jetzt, du hast eh schon ein paar Dinge angesprochen, aber ich würde die Frage trotzdem voll gerne nochmal an dich zurückgeben.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass man sich vorbereiten kann, wenn man sich vorbereiten will. Also wenn man sich traut, sich dem Thema zu nähern und da so ein bisschen hinzuschauen. Und ich glaube, mit das Wichtigste ist, dass man eine gute Balance findet zwischen die Zeit genießen, die man noch hat, in dem Wissen, dass sie endlich ist. Und mit endlich meine ich meine, unser aller Leben sind endlich, aber ich meine jetzt nicht, wir haben nur noch 20 Jahre zusammen, sondern es ist wirklich absehbar, weil der Hund ist als einfach alt oder er ist einfach krank. Also eine gute Balance zu finden zwischen diesem Zeit genießen, ohne jetzt ständig diesen Gedanken zu haben, es könnte jeden Tag vorbei sein und ich muss das meiste aus jedem Tag herausholen, sondern einfach den Alltag so bestreiten wie bisher auch und währenddessen einfach diese ganz besondere Zeit genießen. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich persönlich glaube eben auch, dass diese Punkte, die ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, sowas wie aber Fragen, die ich mir vorher schon stellen kann, sowas wie, was ist denn so der Punkt für mich, an dem die Lebensqualität meines Hundes für mich nicht mehr so ist, wie ich sie mir wünschen würde. Ja. damit man nicht so, also ich meine, entscheidend tut man das natürlich trotzdem situativ, ne? Weil man sich all diese Situationen, in die man kommt, ja auch nicht ausmalen kann und will. Aber trotzdem so ein Gefühl dafür zu entwickeln, also ich sage beispielsweise, wenn die May nicht mehr frisst, wir sprechen von einem Labrador, dann weiß ich, dass es ihr nicht gut geht. Ja. Und da einfach mal so ein bisschen zu überlegen, was so die Kriterien sind, die man da vielleicht anlegen möchte. Mhm. Und dann eben so ganz konkrete organisatorische Themen eben auch, wie die tierärztliche Begleitung. Da vielleicht, gerade wenn man einen guten Draht zu seinem Tierarzt hat, den auch frühzeitig ins Boot zu holen, zu besprechen, was es für Optionen gibt, sich zu überlegen, möchte ich, dass mein Tier zu Hause eingeschläfert wird oder in der Arztpraxis? Möchte ich die Asche behalten? Was mache ich mit der Asche? Möchte ich sie dann verstreuen? Oder lieber einfach in der Urne auf den Kaminsims stellen?
Ja.
Also einfach, wie stelle ich mir diesen Abschied vor und wie gestalte ich ihn, sind, glaube ich, alles Dinge, die einen in der Trauer auch so ein bisschen voranbringen und einen auf den Abschied vorbereiten, weil er nicht mehr so ein riesengroßes Schreckgespenst ist, was von einer Sekunde auf die andere über einen hereinfällt. Ja. Also ich glaube, dass echt allein schon diese Beschäftigung mit dem Thema natürlich immer nur in dem Maß, wie es für einen selbst noch vertretbar ist, ne? Also nicht seine eigenen Grenzen überschreitend, dass das sehr, sehr hilfreich ist in diesem Vortrauerprozess.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich ganz viel individuelle Dinge, eben diese Erinnerungsstücke. Also ich habe zum Beispiel von May noch einen ganzen Haufen Milchzähnchen, keine Ahnung, was ich mit denen mache, ob ich irgendwas mit denen mache, aber allein zu wissen, dass ich sie habe, tut total gut.
Ja.
Ich habe so ein paar Fibrissen gesammelt über die Jahre hinweg. Ich habe ein bisschen Fell von ihr. Ich habe ihr erstes Halsband noch. Und einfach wie so eine kleine Schatzkiste anzulegen von Dingen, die einem mit seinem Tier verbinden. Ich habe jetzt erst neulich auch ein Fotoshooting machen lassen mit der May, weil ich mir dachte, ich fände es irgendwie so schön, nochmal professionelle Bilder zu haben von ihr als Oma. Ich habe natürlich Fotos von ihr, Unmengen, mein ganzer Handyspeicher ist voll, aber einfach so richtig professionelle Fotos, wo man sieht, wie grau sie ist und dass die Äuglein trüb werden. Und genau sowas, glaube ich, finde ich schön und hilfreich.
Mhm. Die Idee mit der Schatzkiste finde ich sehr süß und sehr schön. Vor allem, weil man sie ja wirklich sich anlegen kann und die einfach ongoing sich füllen darf mit Erinnerungsstücken. Das finde ich was ganz Schönes. Ja.
Und auch nicht reinschauen muss, wenn man nicht will oder kann.
Genau.
Und was auch ganz schön ist, das ist was, das kann man sowohl frühzeitig machen, als auch wenn der Hund dann verstorben ist. Man kann so ein Schatzkistchen ja auch anmalen dann zum Beispiel. Das kann ja auch was ganz Heilsames haben.
Ja.
Also generell alles, was so, so kreativer Ausdruck ist bei Gefühlen, die so tief reichen wie Trauer, ja oft was ganz Heilsames. Und ich glaube grundsätzlich auch, das ist so ein Punkt, den ich bei mir auch beobachte, lieb zu sich selbst sein. In dieser schweren Zeit ist das tatsächlich einfach eine Zeit oder eine Schwere auch, die nicht jeder nachvollziehen kann. Und da einfach auch sanft mit sich selbst umgehen, wenn man halt vielleicht nicht so leistungsfähig ist, wie man es von sich kennt. Oder näher am Wasser gebaut oder irgendwie keinen Bock hat auf Gesellschaft. Da einfach lieb zu sich selbst sein und sehen, was man da gerade selbst durchmacht.
Total. Ja, das ist, glaube ich, wirklich gut, diese eigene Vorbereitung an unterschiedlichen Stellen ein bisschen voranzutreiben. Ich hatte jetzt noch den Gedanken, als du gesprochen hast, dass es ja vielleicht auch dem Umfeld helfen könnte, zu unterstützen, wenn man vielleicht auch eine Liste mit Kontakten dann auch parat hat und sagt, das ist der Tierbestatter, mit dem ich gerne arbeiten wollte, das ist dies, das ist jenes, das stelle ich mir so und so vor. Dann kann man ja vielleicht auch mal schneller sagen, kannst du mir das bitte abnehmen? Oder wenn jemand fragt, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und man sagt, ehrlich zu sein, ja, den Anruf möchte ich nicht tätigen. Oder was auch immer für To-Dos dann anstehen. Und das hilft natürlich dann vielleicht schon auch, so eine kleine Liste mit Kontakten oder mit Infos zu haben, die man dann vielleicht auch, je nachdem, wie es einem geht und wie plötzlich das ja auch mal kommen kann, vielleicht auch rüberreichen kann und sagen kann, boah, bitte, das und wie du sagst, nett zu sich selber sein. Man darf ja Hilfe annehmen, wenn man die annehmen möchte in solchen Momenten. Man muss da ja nicht überall alleine durch, bestenfalls. Und dafür könnte es vielleicht auch noch ganz gut sein, ja.
Auf jeden Fall. Ja, es gibt tatsächlich auch einige Bestatter, bei denen man Vorsorgevereinbarungen abschließen kann. Also die einfach dann alle Infos, die sie brauchen, schon da haben. Das heißt, da gibt es dann keine Formalitäten mehr. Das braucht nur diesen einen Anruf, den man ja dann eben auch nicht notwendigerweise selbst tätigen muss, wenn man jemanden mit ins Boot geholt hat. Und dann wird alles in die Wege geleitet und dann wissen die bereits, will man eine Sammelkremierung oder eine Einzeläscherung, möchte man eine Urne und falls ja welche, möchte man ein Schmuckstück, ja, nein. All diese Fragen, mit denen man sich, wenn der Hund gerade eingeschläfert wurde, definitiv nicht beschäftigen möchte, sind dann quasi schon in trockenen Tüchern.
Es ist ein super Hinweis.
Selbst wenn der Bestatter der Wahl das nicht anbietet, sind das halt Dinge, die man trotzdem für sich festhalten kann oder eben mit seinem Umfeld teilen kann, damit die wissen, was zu tun ist. Wie du gerade schon sagtest, diese Liste mit, das ist mein Tierarzt, das ist der Tierbestatter, ich möchte folgendes Modell, Urne, wie auch immer, dass man sich da in dieser akuten Situation so ein bisschen rausnehmen kann und sich um wesentlichere Dinge zu kümmern, nämlich sich selbst.
Jetzt arbeiten wir ja beide mit Hunden im engeren und im weiteren Sinne, eigentlich im ziemlich engen Sinne. Weißt du für dich schon, darf ich dir die Frage stellen, weißt du für dich schon, wie du, also ob du dir beruflich eine Auszeit nimmst, wenn du in der Trauerphase bist?
Also wenn ich es finanziell abgesichert bekomme, dann ja. Mhm. Also ich möchte unbedingt, und das Ausmaß dessen, was ich mir vorstelle, ist auch wirklich etwas größer. Also ich würde tatsächlich gerne 3 Monate wirklich raus aus allem, mir meine zweite Hündin schnappen. Ich habe ja 2 Hunde und mit der einfach weg und durch die Gegend reisen und in den Tag hinein leben. Und das ist natürlich ein Zeitraum, der sich in der Selbstständigkeit nicht so leicht umsetzen lässt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so ein bisschen reduzieren auf 2, 3, wenn es hochkommt, 4 Wochen. Mhm. Aber ich weiß, dass ich das brauche, weil es mir auch extrem schwer fallen würde, mir Tag für Tag diese Beileidsbekundungen meiner KundInnen anzuhören, die ja absolut empathisch sind. Also bei so Floskeln, die kann man ja mal abtun, wenn irgendjemand im Viertel fragt, wo ist denn ihr Hund? Wobei mich das mit Sicherheit auch schon echt ziemlich treffen würde. Aber Menschen, denen es wirklich nahe geht, was man selbst durchmacht, Tag für Tag zu treffen und es wird mich fertig machen. Und ich glaube, ich müsste dann einfach raus. Wirklich raus und weg und für mich sein. Wobei man dazu sagen muss, ich bin sowieso Team Rückzug, wenn es mir nicht gut geht. Es gibt ja auch das genaue Gegenteil, ne? Es gibt ja auch Menschen, die sich dann eher so ins Sozialleben flüchten und in die Ablenkung. Und das bin ich halt gar nicht. Mhm. Ja.
Ja.
Hast du es dir überlegt?
Also nicht final, weil ich das dann sicherlich auch ein Stück weit spontan irgendwie machen wollen würde, aber, und das ja, man kann es jetzt ja auch nicht vorbereiten, man kann nicht sagen, dann stoppe ich ein Webinarprogramm, weil, also das, na, ist, Aber ich, also Stand jetzt denke ich schon, dass ich mich mindestens einen Monat rausnehmen würde und ich auch kein wahnsinnig schlechtes Gewissen hätte zu sagen, ja, Termine sind jetzt halt abgesagt und zwar alle, bis ich sage, dass sie wieder stattfinden können. Das glaube ich schon, weil ich aber auch sehr, sehr sicher weiß, dass es jeder nachvollziehen könnte, dem ich da einen Termin absagen würde. Also ich habe ja sowohl Teams in der Verhaltensberatung als auch die Webinarplattform. Ich glaube, dass es an allen Stellen irgendwie nachvollziehbar wäre und die Webinarplattform würde ja sowieso weiterlaufen, aber halt gegebenenfalls nicht mit mir im Live-Programm. Und das könnte, also das denke ich schon, dass ich auf jeden Fall erstmal sagen würde, stopp, ich ziehe mich mal bis auf Weiteres raus und dann gucke ich, wie ich mich fühle. Und ja, also auch aus ähnlichen Gründen, also zum einen, glaube ich, müsste ich selber wieder auf mein Leben erstmal kurz klarkommen. Und zum anderen glaube ich auch, die natürlich meint es jeder unfassbar nett und versucht empathisch zu fragen, aber es wird vielleicht halt auch Momente geben, wo ich danach halt nicht gefragt werden möchte und wo ich vielleicht gerade ganz happy war, an was anderes zu denken. Und ich weiß ja selber, wie es ist. Man hat ja selber auch Struggle, wenn man mit Menschen in Berührung kommt, die trauern. Und das hatte sicherlich jeder oder die meisten von uns schon mal in seinem Leben. Und natürlich ist es eine Gratwanderung zwischen, wie kann ich jetzt angemessen ausdrücken, dass ich gedanklich bei demjenigen bin, ohne ihn aber vielleicht mit der Nase auf etwas zu stoßen, was er jetzt auch gerade gerne mal kurz wegschieben wollte. Also das ist ja dann an der Stelle sicherlich nie oder in der Regel nie böse gemeint, aber es kann ja trotzdem mal sein, dass es jetzt der richtige oder falsche Zeitpunkt ist. Ja. Und das denke ich auch nicht. Ich denke, dass man nach
sich rauszunehmen, gibt einem wieder so ein bisschen Selbstwirksamkeit zurück, ne? Weil man einfach stärker beeinflussen kann, was über einen hereinrollt an Empathie und also sowohl wirklich aufrichtiger, authentischer Empathie als auch halt so beiläufigen Beileidsbekundungen.
Ja.
Und ich glaube auch so Abstand zu bringen zwischen sich selbst und den Alltag, den man mit seinem Hund hatte, wie ich anfangs ja eben auch sagte, dass, also gerade im eigenen Viertel erinnert ja jeder Grashalm dann einfach an den eigenen Hund und ich glaube, es gibt durchaus auch Personen, die das brauchen in der ersten Zeit, weil sie das Gefühl hätten, noch mehr zu verlieren, wenn sie sich da dann auch noch rausnehmen und sich diese Möglichkeit quasi verwehren.
Ja.
Da dann auf Schritt und Tritt zu gedenken sozusagen, was sich ja auch wie so ein kleiner Verrat anfühlen kann. Aber also grundsätzlich glaube ich, dass das A und O halt Selbstfürsorge ist. Ne? Also egal, wie die dann aussieht, die ist wie alles andere ja auch total individuell und die einen flüchten sich in die Ablenkung und die anderen wollen einfach nur weg und raus aus allem und möglichst viel Abstand. Ich glaube, es ist einfach essentiell, dass man einfach so ein bisschen herausfindet, was einem gut tut und dem dann nach Möglichkeit auch nachkommt.
Ja.
Also auch so ganz basic Geschichten wie Schlaf. Also Trauer ist halt krasser Stress für den Körper. Das heißt, was es braucht, ist Stressreduktion und Stabilität und sicherlich auch eine Form von Verbundenheit, sowohl mit dem verstorbenen Hund als auch mit anderen Menschen. Und da einfach irgendwie so kleine Tools oder Rituale oder vielleicht auch neue Routinen zu etablieren, die dieser neuartigen Bedürfnislage gerecht werden, ist echt super, super wichtig. Im Kleinen wie im Großen. Also brauche ich gerade ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder brauche ich eine Badewanne. Tut es mir gerade total gut, dieses Stofftier zu umarmen? Oder möchte ich irgendwas schreiben? Möchte ich mich bewegen und einfach nur alles rausschwitzen? Oder möchte ich Yoga machen, sowas ganz Kontemplatives? Und sich diese Zeit zu nehmen und den Raum zu geben, dem nachzukommen, was Körper und Seele halt auch brauchen in diesem Trauerprozess.
Kannst du uns noch zum Abschluss der Folge so ein bisschen gedanklich mitnehmen, was es bedeutet, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Trauerbegleitung anbietet, weil das ist ja im Grunde auch, was du anbietest, also du unterstützt Menschen, die, die trauern oder, das hat er jetzt schon vorhin angeklungen, oder auch in der Vorbereitung, glaube ich. Kannst du uns da nochmal ein bisschen gedanklich mitnehmen und abholen, weil das jetzt ja überhaupt kein gängiges Berufsbild ist und ich glaube auch, das Angebot in die Richtung einfach sehr, sehr klein ist. Magst du da noch so ein bisschen erzählen und berichten, für wen das passend sein könnte, was man sich darunter vorstellen kann, wie sowas vielleicht ganz grob abläuft, um da so ein Bild in unseren Köpfen zu erzeugen? Das fände ich richtig schön.
Mhm. Also ich biete aktuell zwei Säulen an sozusagen, einmal so diese Beratung und Vorsorgesäule und einmal die konkrete Trauerbegleitung. Ich glaube, unter Beratung und Vorsorge kann man sich ganz gut was vorstellen. Das ist ein zweistündiges Gespräch, in dem wir eben alle möglichen Aspekte durchgehen, die relevant sind oder relevant sein können oder werden, aber zu dem Zeitpunkt ist das Tier, der Hund eben noch da. Und die Trauerbegleitung ist dann was einfach ein bisschen später ansetzt und was grundsätzlich jeder in Anspruch nehmen kann, der das Gefühl hat, er profitiert von einem offenen Ohr und einem Raum, in dem alles sein darf und wo alle Gefühle rausgelassen werden dürfen, egal ob das Schmerz ist oder Wut oder Schuld. Also einfach jeder, dem es gut täte, sich auszutauschen über ein Thema, über das man sich halt nicht so gut austauschen kann mit seinem Umfeld. Und vor allem auch Menschen, die ernst genommen werden wollen in ihrer Trauer, die einfach gesehen werden wollen in dem, was sie da durchmachen. Und was ich biete, wird letztlich kuratiert. Also es ist natürlich eine Gesprächsführung. Und ich schaue, was braucht derjenige? Braucht derjenige Stabilität oder braucht er erstmal Struktur in seinem neuen Alltag? Braucht er Ausdrucksmöglichkeiten? Also ich mache auch viel so kunsttherapeutisch zum Beispiel. Und das ist ganz unterschiedlich, ne? Von Person zu Person und auch je nachdem, wo sie gerade so steht auf ihrer Trauerlandkarte. Genau, aber grundsätzlich bin ich für jeden da, der Halt braucht in der Trauer um sein Tier.
Wie schön. Perfekt. Perfekt. Vielen lieben Dank, liebe Kira. Ich muss jetzt einmal tief durchatmen. danke für das schöne Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel, viel mehr und länger darüber sprechen. Aber ich glaube, dass es zeitlich einen ganz guten Rahmen gefunden hat. Und vielleicht kommst du sonst einfach irgendwann nochmal in den Podcast, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen nochmal weitersprechen, dann bist du immer sehr, sehr herzlich willkommen. Aber vielen lieben Dank, dass du hier warst und dass wir darüber sprechen konnten.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und das war's schon wieder. Wir sind am Ende von dem Gespräch angekommen. Mir hat es total viel Spaß gemacht, mit Kira zu sprechen, auch außerhalb der Aufnahme. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es vielleicht irgendwann eine Fortsetzung davon geben wird. Wenn ihr da Fragen und Impulse und Gedanken zur Folge habt, dann teilt die gerne mit mir unter hello@fifiundstruppi.de oder dem entsprechenden Instagram-Post. Guckt unbedingt mal bei Kira vorbei. Ihre Dog-Walking-Gruppe in München heißt Die Spaziergang. Ihr findet sie auch auf Instagram. Und die Tiertrauer-Seite heißt schaubello-tiertrauer.de. Wir verlinken euch aber alles in den Shownotes. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall dazu aufrufen, dass ihr eure Hunde heute doppelt und dreifach herzt, 4 extra Kekse gebt und auf jeden Fall die gemeinsame Zeit genießt. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.